Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und was für ein Montag, denn der Tag nach dem 7:1 Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gegen Curaçao. Ich bin froh, dass Karl-Rudolf Korte trotzdem die Zeit gefunden hat für unseren VM-Podcast Korte und Rink und nicht noch feuchtfröhlich irgendwo im Garten sitzt und die Nachwehen des Public Viewings verarbeitet. Deswegen herzlich willkommen, Herr Korte.
Ja, herzlich willkommen. Es war doch ein guter Abend für alle, für Deutschland. Und ich finde interessant, wie man auch Ziele schon reduziert. Denn ja, wenn man davon ausgeht, dass wir vielleicht nach zweimaligem Ausscheiden aus der Vorrunde diesmal die Vorrunde positiv überstehen, dann ist das für alle schon ein Gewinn. Also man kann auch Ziele reduzieren. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen im Betrieb ist, wie oft Sie Ziele reduzieren, aber das kann man daran erkennen. Man kann trotzdem glücklich sein.
Wir verfahren immer nach dem Motto Sky is the limit, Herr Korte. Okay. Aber ich fand auch gestern die Diskussion interessant oder den Ansatz, dass man sagt, mit dem 7:1 aufgrund der guten Tordifferenz wäre es jetzt schon quasi der Einzug gewesen in die K.O.-Phase, weil wir mindestens als einer der besseren Gruppen Dritten weiterkommen würden. Das fand ich interessant, die Sichtweise. War natürlich immer nur so halb ernst gemeint, aber ist nach zwei WMs, wo wir in der Vorrunde hängen geblieben sind, vielleicht auch ein hoffnungsvoller Ansatz.
Ja, und das ist vielleicht auch Zeitklima, was man ganz gut erklären kann. Bescheidener zu sein, nicht zu hohe Erwartungen zu haben, in komplexen Problemsituationen, sogenannte Wicked Problems, wie wir das in der Forschung ja bezeichnen, gibt es nicht den einen schnellen Ausweg und die Überforderung der Politik in vielen Bereichen. Wir haben es ja letzte Woche auch erlebt bei der Spaltung der geplanten Fusion zweier großer Flugkonzerne, deutsch-französisch, ist ja sehr holprig zu Ende gegangen, nicht souverän, nicht deutsch-französisch angemessen. Ich kann das inhaltlich nicht beurteilen, aber man geht immer davon aus, dass die Politik sich einigen kann. Und hier sieht man eben, die Wirtschaft kann sich auch nicht einigen. Das ist offenbar nicht so einfach. Sich in der Mitte gemeinsam auf gemeinsame Dinge zu verständigen, wenn die Interessen sehr unterschiedlich sind.
Apropos einigen, Sie waren ja, wie Sie letzte Woche in der Folge angekündigt haben, in der vergangenen Woche danach noch in Berlin unterwegs, unter anderem ja am Puls der Zeit beim großen Gipfel zwischen Politik und Gesundheitsversorgung beziehungsweise Politik und Wirtschaft. Ich habe Sie auch in einer Phoenix-Runde gesehen, ja. In seltenen Runden, wo Sie mal in einer Fernsehrunde zu Gast gewesen sind. Normalerweise genießen Sie das ganze Scheinwerferlicht ja immer alleine.
Ja, ich kann natürlich nicht immer. Ich habe sehr viele Einladungen dazu, aber gerade
bei Lanz?
Oft und bei Lanz war ich auch schon dreimal im Laufe der Jahre, immer mit neuen Publikationen, auch in unterschiedlichen Formaten. Bei Maybrit Illner war ich schon. Ich war bei Anne Will, als es sie noch gab. Bei Christiansen war ich nie. Also das da habe ich auch ab und zu gemacht. Ja. Aber das ist sehr von den Moderationen abhängig, wie man dann auch drankommt, wie man eingebunden wird. Ich mag die anderen Formate eigentlich lieber. Phoenix-Runden sind sehr gut, weil man einen wirklich ausreden lässt und da nicht irgendwie wechselseitig fertig macht. Aber das ist ja in Berlin immer und dann, wenn ich das mit was verbinden kann, geht das gut. Aber ich habe oft auch eben abends Vorträge, sodass das dann doch selten so gelingt. Hier war es jetzt idealtypisch. Es war das große Landesfest NRW in Berlin mit 1000 Gästen immer, dem man sehr gute Stimmung mitbekommt, in dem auch die Bundesprominenz natürlich kommt außerhalb von NRW. Also die Bundestagspräsidentin und so weiter. Und dann war ja ab 19 Uhr parallel auch der Gipfel, der ja diesmal nicht Koalitionsgipfel heißen sollte, sondern einfach wie so eine Art konzertierte Aktion ablief. Und das durfte man auch nicht so benennen, auf jeden Fall Abstimmung. Und es ist so eine bisschen aggressive Ratlosigkeit als Grundstimmung, ein bisschen Angstüberschuss, der dort existiert, manchmal Fatalismus, auf jeden Fall keine Stimmung, wir schaffen das, es ist positiv, es wird schon irgendwie gut. Angst hinein und soweit man natürlich mit Menschen zusammentrifft wie Ihnen, ja, ist ein Erwartungsmanagement geradezu, dass alles kaputt geht, ne? Dass man irgendwie
Sie reden mit Journalisten aus.
Ende geht und die ganzen Minderheitsfantasien und wer mit wem dann zusammenarbeitet. Das ist natürlich, das ist journalistischer Slang.
Bevor wir jetzt wieder nach den vergangenen Wochen wieder auf dieses Thema einbiegen und das nochmal diskutieren, die Wirkung von Journalismus auf Politik, würde ich gerne nochmal kurz nachfragen. Die Standardfrage, wenn Sie in Berlin unterwegs gewesen sind, die Stimmung haben Sie schon beschrieben. Aber aggressive Ratlosigkeit ist jetzt wenig Hoffnungsvolles, wenn Sie mir das erzählen, weil ich jetzt schon die Erwartung oder vielleicht auch die Hoffnung selbst hätte, dass dort in Berlin in den Kreisen, in denen Sie ja unterwegs sind und dann unter drei Gespräche führen, der ein oder andere eine zündende Idee hat, wo jetzt noch was für die Zukunft lauern könnte.
Ja, ich bin halt ein zuversichtlicher Typ und verliere auch meinen Optimismus nicht so schnell. Und weiß, dass eine Politiker eine Fortschrittsverantwortung haben und denen ich begegne, denen ist das auch bewusst, so dass ich schon erkennen kann, dass vor der Sommerpause der parlamentarischen ein Paket geschnürt wird. Da bin ich ziemlich sicher, dass das gelingt. Dann ist die Frage, ob sich das umsetzen lässt in der parlamentarischen Mitsteuerung. Das werden wir dann sehen, aber ich schließe nicht aus, dass das noch gelingt, zusammenzubinden. Und mein Optimismus hängt auch an dem Szenario der WM. 2016 gab es ja die Mehrwertsteuererhöhung, 2020 Kassenbeiträgeerhöhung. Man könnte das so durchgehen bei allen Großereignissen, WM, EM, im Schatten dieser euphorischen Veranstaltungen sind oft Entscheidungen in Berlin gefallen, die uns als Bürger was gekostet haben. Also die unpopulären Entscheidungen fallen nicht nur gerne am Rande von Bundesparteitagen abends zur späten Zeit, bei dem dann die Presse schon beim Buffet steht, sondern die fallen auch eben zu Zeiten der WM. Das finde ich sehr interessant, dass man das gerade systematisch herausarbeiten kann.
Weil der Fokus der Öffentlichkeit auf etwas anderem, nämlich dem Fußball liegt, weil die Grundstimmung im Idealfall positiver ist, weil wir alle durch den Fußball in einer Mannschaft etwas haben, hinter dem wir uns versammeln können? Oder warum funktioniert das aus Ihrer Sicht?
Ja, die Politiker versuchen ja dann, wenn sie in die Kabinen gehen, also vielleicht auch das zu übersetzen, was sie im Alltag häufiger machen sollten, nämlich dahin gehen, wo es riecht. Wo es stinkt, wo es vielleicht nicht so gut riecht. Das ist ja doch wichtig in der Politik, nicht nur in den gleichen Räumen sich zu bewegen, sondern eben auch, wo es unangenehm sein kann, wo man eben kämpfen um Mehrheiten muss und vielleicht auch mit sehr viel Wut konfrontiert wird. Dort kann man eben mehr erreichen, als sich nur von Takören zu umgeben. Und da kennen wir die legendären Bilder, wenn Merkel vor allen Dingen, aber auch Bundespräsidenten dann in Kabinen waren. Merz will ja auch kommen zum Endspiel. Also der Zusammenhang ist klar, dass FIFA und Politik eine große Rolle spielt. Das ist naheliegend. Es gab ja auch noch nie eine WM, bei dem kriegsführende Parteien gegeneinander antreten. Das ist schon eine irre Konstellation. Aber so die Grundstimmung als etwas Gemeinsinn zu entwickeln, was uns ja sonst abhanden geht unter den Rahmenbedingungen auch der neuen Kommunikationskultur, die ja viel mehr auf Individualismus aus ist oder die so eine parasoziale Interaktion ins Zentrum rückt, nämlich nicht mit Menschen zu interagieren, sondern einfach über Follower sich gut zu finden. Da ist das absolut gut, dass man so einen gemeinsamen Bezug, so einen Referenzpunkt hat, wieder einen gemeinsamen, auf den man sich bezieht, mitleidet, auch was Emotionales. Und davon profitiert das Klima insgesamt. Und dann sieht man eben etwas milder auf das, was in Berlin sich entwickelt.
Weil wir auch immer wieder über diese Demokratieorte gesprochen haben, ist mir, während Sie das eben erklärt haben, tatsächlich auch in den Sinn gekommen, wie Sie auch geschildert haben, in Social-Media-Kanälen ist man häufig alleine unterwegs und man hat ja nicht mehr diesen Ort der Begegnung, der ja aber bei so einer WM zwangsläufig wieder in den Vordergrund rückt, ob es jetzt das riesige Public Viewing ist oder nur im Kleinen in der gemeinsamen Gartenlaube den Fernseher rauszustellen und mit den Nachbarn Fußball zu gucken. Aber als Anlass dieser WM oder des Fußballs tritt man ja auch wieder gemeinsam in Kontakt und das dann als Basis für einen gesellschaftlichen Diskurs zu nehmen, hat aus Ihrer Sicht also auch eine Wirkung auf uns.
Ja, auf jeden Fall. Das überträgt sich von den verschiedenen Ebenen, weil es eben auch mal die Chance hat, über das Kollektive zu wirken, was sonst eben in einer Gesellschaft der Singularitäten so nicht mehr zusammenläuft. Und dazu hatte ich letzte Woche auch diesen Social Summit, der einmal im Jahr von Neuem Handeln dort in Berlin organisiert wird. Ins Handeln kommen hieß auch die gesamte Veranstaltung, bei dem ich auch ein Keyword abgegeben hatte. Steinbrück war auch da, hat über seine Initiative Handlungsfähiger Staat nochmal gesprochen. Dann kamen aber viele Einzelunternehmungen und Unternehmer, die ein bisschen die Idee, genossenschaftliche Handlungsstrategien zu entwickeln oder das so eine Gemeinwohl-Verantwortungskonstellation zu entwickeln über Ideen von Hafercarta, von dem ich das gar nicht wusste, in dem das dahinter steht, der so eine neue Konstruktion geschaffen hat, Verantwortungsgemeinwohl zu schaffen und sich nicht nur als Eigentümer dort sieht. Oder es gab einen Wiener, der vorgestellt hat, ein Café zu machen, nur für Omas, die eben damit zusätzlich ihre Altersrente aufbessern und aus der Altersarmut rausgerissen werden. Also solche Beispiele waren da. Das war super interessant, ins Handeln kommen, wie es einfach jeder durch Eigeninitiative auch schaffen kann, im Gemeinwohl neue Schwerpunkte zu setzen und damit anderen Menschen auch zu helfen und nicht nur an sich zu denken. Das, also nicht nur den Eigennutz ins Zentrum zu rücken. Super interessante Beispiele, was eben zeigt, dass mit Initiativen es geht und funktioniert und man natürlich Akteure braucht, die den Blick darauf haben. Und so gibt Veranstaltungen, machen einfach Mut, sind auch Demokratieorte an sich, weil über die Gespräche, die Vernetzung, die Leute erkennen, Mensch, da ist viel Substanz drin, da können wir was machen.
Sie haben eben darüber gesprochen, dass bei Großveranstaltungen wichtige politische Projekte oder Reformen angeschoben, umgesetzt, beschlossen werden. Mit der Deutung, dass der Fokus ein anderer ist und dass Politik dann quasi sich dazu durchringt oder diesen Zeitpunkt nutzt, kann denn aber eine Fußball-WM nicht nur in der Gesellschaft dazu führen, sondern auch bei politisch Handelnden, dass man wieder zusammenfindet, weil ich mich jetzt schon gefragt habe, als Sie das eben geschildert haben, auch aus Ihren Erzählungen aus Berlin, hat man das Gefühl, dass über Berlin oder über dem Regierungsviertel dort so ein Blues hängt, wo man ja immer sich fragt, was ist jetzt dieser Punkt, wo man da rauskommt? Der Punkt können natürlich Wahlen sein oder ein Regierungswechsel, das können neue handelnde Personen sein. Das können ja vielleicht auch Reformen als Startpunkt von etwas Neuem sein. Aber irgendwie muss da irgendjemand eine Idee haben, wie man dieses Muster durchbrechen kann und aus diesem melancholischen Singsam rauszukommen. Kann sowas auch zum Beispiel ein Erfolg einer Nationalmannschaft sein, weil man auch auf politischer Ebene dann besserer Stimmung zueinander tritt? Oder ist das, wenn überhaupt, nur sehr kurzfristig und singulär?
Ja, wir haben beide Richtungen. Die eine im Schatten der Begeisterung und Populäres durchsetzen. Aber wir haben auch die andere Richtung, die Begeisterung zu nutzen. Wir haben das ja aus dem Sommermärchen hier unmittelbar erlebt, die Begeisterung zu nutzen, um milder praktisch über Interessengegensätze hinwegzusehen und zu sehen, es gibt ein höheres Gut als nur die individuellen Interessen parteimäßig oder als Verband oder als Gewerkschaft durchzusetzen. Und das Handlungsziel Zukunft ist etwas anderes. Und das haben wir ja häufiger hier erörtert. Nicht um Sieger oder Verlierer und wer wird Standortsieger, wer wird am Ende mehr davon profitieren, sondern die Frage der Verlässlichkeit. Ne? Das ist eigentlich die zentrale Kategorie. Die Verlässlichkeit von auch vor allen Dingen sozialen Systemen, auf die wir uns verlassen können, wenn wir sie wirklich brauchen. Und wer diese Sicherheit verströmt und wer die Sicherheit dann auch konstruiert, der hat für sicherheitsdeutsche Wähler auch die zentrale Antwort. Darauf warten wir. Das ist eine Form von Positivität, die sagt, es wird schwer, ich brauche euch, da können wir praktisch hingehen in die Richtung. Und mit dem Grundgefühl so einer glückseligen Harmonie, dass wir auch international weiterkommen in dieser WM, gibt das Rückenwind. Das würde ich auf keinen Fall unterschätzen, weil Politik ist ja nicht nur handlungsgetrieben über ein Politikmanagement, sondern immer auch natürlich mit einer emotionalen Komponente, wie man sich in Verhandlungen einigt, wie man sich trifft, wie man sich sieht. Ne? Also wir müssen auch wechselseitig motivieren, dass wir das hier auf uns nehmen. Ne? Ich meine, dass ich...
Die sind für mich... Ja. Täglich Motivation, Herr Korn.
Ja, so, ne, also positiv. So sehe ich das natürlich auch. Aber ich finde auch interessant, dass das ist auch ein Kontrast. Nur Frau Schenderlein, ich glaube, der Vorname habe ich nochmal geguckt, Christiane Schenderlein, die ist ja Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Die einzige deutsche Politikerin offiziell, die von der Bundesregierung jetzt dabei ist, und zwar bei dem nächsten, übernächsten Spiel am Samstag. Und wenn man überlegt, wer sonst alles wie hingeflogen ist, wir haben das ja aus dem Innenministerium herausgelagert, diese Sportverantwortung in dieser Bundesregierung erstmals. Sonst waren die Innenminister automatisch da und Merz hat sich ja angemeldet fürs Finale. Dann wird er kommen. Dann werden auch mehrere kommen, da bin ich noch sicher. Aber das ist auch völlig Neuland. Eine Abgesandte, die jetzt da ist, die Sportbegeisterte Frau Schenderlein, eine promovierte Politikwissenschaftlerin. Also Sie sehen, wie weit man mit Politikwissenschaft kommen kann.
Noch weiter als Sie.
Ja, das. Also ich habe es da in so einem WM-Stadion, doch habe ich auch schon geschafft, aber nicht so weit weg.
Ich glaube, bei den Hörern unseres Podcasts in Berlin, wenn wir das jetzt so adressieren, kommt vielleicht noch kurzfristig eine Einladung für vielleicht eines der K.O.-Spiele der Deutschen für Sie.
Ah, das ist heutzutage unter den Ethikregeln alles schwierig, ganz schwierig geworden, diese Dinge dann anzunehmen. Apropos Ethik, bin jetzt auch der Deutsche Ethikrat wird mich eingeladen nach Weimar übermorgen.
Ach, schön.
Ja, ist gut. Dann kann ich mal so die ethische Perspektive einbringen. Das wird Sie...
Haben Sie die?
Ich habe sie ja, nicht jeder andere hatte sie als Gesprächspartner. Ne?
War auch nur eine Frage.
Ja, ist schon klar. Und
manche Dinge kriegt man ja in über 80 Folgen nicht so mit. Das wäre jetzt etwas gewesen. Aber wenn Sie sagen, dass oder haben, dann glaube ich Ihnen das.
Ja.
Wir haben sehr viel eben schon automatisch fast über das Verhältnis von Politik und Sport oder die Wechselwirkung in Deutschland gesprochen, was natürlich auch ein Dauerbrenner-Thema ist. Sie haben es vorhin auch schon angedeutet, nicht nur bei dieser Fußball-WM, sondern in den letzten Jahren immer häufiger. Wir haben es ja auch bei Olympia, bei den Olympischen Winterspielen gemerkt, als der ukrainische Athlet mit seinem Helm dort nicht antreten durfte. Die Berührungspunkte zwischen Sport und Politik und das Bemühen der Weltverbände wie jetzt IOC oder in diesem Fall FIFA, das komplett voneinander getrennt zu halten, was jetzt jüngst bei der PK des Iran auch wieder zutage getreten ist. Da hat der FIFA-Sprecher bei der Einleitung gesagt, dass nur Fragen zum sportlichen Bereich zugelassen werden und wiederum der Pressesprecher dort des iranischen Verbandes oder der Nationalmannschaft nicht eingreifen konnte, weil der wurde nicht zugelassen. Das heißt, dort ist ja schon augenscheinlich geworden, inwiefern dort politisches Handeln oder politische Gemengelagen einhergehen. Wie schauen Sie denn da drauf? Ist Politik und Sport aus Ihrer Sicht zu trennen oder ist das etwas, was künstlich versucht wird, aber eigentlich gar nicht mehr geht?
Ich spreche ja aus der Perspektive von Kapverden.
Das ist quasi die Schweiz.
Ja, so ungefähr.
Obwohl die Schweizer jetzt auch nicht mehr seit dem Votum. Die haben jetzt.
Das ist einfach interessant, es gelten ganz andere Regeln dort. Es ist auch eine Realität, aber eine Gegenöffentlichkeit, die Weltfußballverband, auch der Fußball generell ja geschaffen hat, wenn wir ehrlich sind. Der Neidkomplex im Blick auf das, was jetzt Bundestagsabgeordnete verdienen, Minister verdienen, dass sie jetzt in diesen letzten Woche ja auch beschlossen haben, dass sie auf die eigentlich zustehende Diätenerhöhung verzichten, die einfach sich an der Lohnentwicklung orientiert und das einfach jetzt ausnahmsweise mal einfach gestoppt haben, ist schon kurios, weil die gleichen Maßstäbe gelten nicht gegenüber der Fußballwelt. Ne? Das ist schon... Es ist eine ganz eigene Welt, in der man diesen Neid auch nicht hat, dass da Leute einfach Millionen verdienen, junge Leute, die begrenzt einige Jahre das machen oder für Millionen verkaufen, auch nicht diese Angst vor Befangenheiten oder Lobbyismus. Da ist einfach eine große Firma, die einen Verein kauft oder ein ganzes Land, was so ein Verein kauft, was so ein Vereine kauft. eine eigene Welt. Und in dieser eigenen Welt, die sehr korrupt eben aussieht, der folgen wir jetzt. Erst schütteln wir uns, ne? Und das ist so eine kognitive Dissonanz, die wir versuchen auszuhalten. Und dann beschweren wir uns auch groß, aber dann sitzen wir doch vorm Fernsehapparat. Finde ich interessant. Aber es ist eine Eigenwelt, die alle anderen, die alles eigene Maßstäbe entwickelt, die wir in keinem anderen gesellschaftlichen Bereich oder auch im politischen Bereich, auch im privaten sowieso, überhaupt nicht akzeptieren würden. Aber da sind wir dabei. Gut, da werden die einen oder anderen mal ausgebuht, aber das ist das Einzigste. Ansonsten ist das ja ein eigenes Regime, was sich entwickelt hat, was mit unserem Verständnis von Freiheit, von Regelorientiertheit, von Gerechtigkeit gar nichts zu tun hat.
Ich finde nur den Ausweg oder die Alternativszenarien tatsächlich schwierig. Also natürlich gäbe es die Eskalationsstufe zu sagen, man tritt nicht an, zieht entweder die Mannschaft zurück oder setzt damit ein Zeichen und die weitergesponnene Diskussion, macht das dann nur einer oder machen es viele, um tatsächlich mal den Druck auf die FIFA zu erhöhen und zu merken, so geht's eben nicht, weil sie ja sonst mit ihren Regelungen immer durchkommt. Gleichsam merkt man ja aber auch, sobald man einen politischen Punkt setzt, nimmt der Medienrummel tatsächlich ja so sehr zu, dass das Sportliche in den Hintergrund rückt. Aber auf der anderen Seite finde ich es tatsächlich auch immer etwas verlogen, das künstlich herauszulösen, weil man ja auch die Situation hat, gerade in diesen Ländern sind Sportler ja auch Bürger dieser Länder. Die kommen aus Ländern, wo gerade Krieg herrscht, wo im Zweifel ihre Familien beschossen werden, wo keiner mehr Wasser, Strom in manchen Gegenden hat, und die können natürlich schon diese Bühne einer WM nutzen, um einfach auf die Situation ihres Landes aufmerksam zu machen, sollen das aber nicht tun und werden dann mit Strafen oder Verboten, was da schon an Zensur reicht, da eben zur Seite geschoben. Also das kriege ich schwer zueinander.
Ja, es passt auch nicht. Das bleibt ja in die Dissonanzen bestehen, in den Unterschiedlichkeiten, das löst doch keiner auf. Aber anders als Sie bin ich ja so ein Gründertyp, gerne gestaltet. Und Sie eigentlich, obwohl ich ja formal
Beamte.
Ja, formal Beamte, dann wollte ich gerade sagen, sollte man sich davon nicht täuschen lassen. Aber ich habe immer, bin so ein Gestaltungstyp, bin nicht so gut im Konsolidieren, sondern immer aufbruchbereit, irgendwas aufzubauen. Und deswegen, ich würde eine eigene Liga oder eigenen Verband aufbauen. Ich glaube, da gibt es in der Weltgemeinschaft auch genügend Gemeinsamkeiten. Klar braucht man Medienverbündete, weil da auch Medienrechte, Übertragungsrechte, viel Geld dran hängt. Aber es wäre an der Zeit, vielleicht mal eine Organisation zu gründen, eine vereinte Fußballliga international, die auf der Höhe der Zeit, vielleicht auf demokratischen Prinzipien der Partizipation legitimiert entsprechen würde. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das eine Bewegung ist, die auch greift. Da machen da nicht sofort alle mit, aber da müssen ein paar größere Partner einen Mehrwert drin sehen, weil es ja auch eine Versöhnung wäre mit dem Publikum.
Wollte ich gerade sagen, das muss ja tatsächlich auch insofern von den Großen ausgehen, weil die Perfidität des Systems besteht ja auch darin, dass die ganzen Kleinen, gerade wenn ich Richtung Afrika und so weiter schaue, ja große Anhänger von Infantino und der FIFA sind und zum Beispiel auch von dieser Riesen-WM, weil er ihnen ja zum Preis all dessen, was wir hier so sehen und diskutieren, sehr viele Spiele, Belastungen, Riesen-WM, ermöglicht ja aber mit Verlaub den Kapverden oder Haiti oder Kongo oder Usbekistan, all denen bei einer WM mitzuspielen, und für die ist das natürlich ein Riesending und ein Zugewinn. Weshalb er ja auch in diesen Bereichen immer hohe Zustimmungswerte hat, weil er für die ja etwas Positives tut. Auf der anderen Seite er natürlich dieses Gesamtsystem damit in Mitleidenschaft zieht. Und deswegen glaube ich, müsste, wenn man die Idee jetzt weiterspinnt, die Sie eben geäußert haben, auf jeden Fall große Nationen mit ins Boot holen, vielleicht ausgehend von einer europäischen, deutsch-französischen Achse, wenn die sich zusammentun.
Ja, allein wenn die Europäer das schon machen würden, wäre das schon ein Gewinn. Ich verstehe das. Aber es kann ja dieser wertschätzende Gemeinwohlgedanke sein, der durchaus greifen kann. Es geht ja nicht nur um Geld, auch um Geld. Das wird mir ja dann sagen, dass es im Zuge der weiteren Organisation auch kommen kann. Aber es ist eine andere Anerkennungskultur, die die Kleinen nicht einfach mit Geld stillstellt, zum Stillhalten bringt, sondern sie dadurch vielleicht aufwertet, sie anders wertzuschätzen. Ich erinnere an die berühmte Pressekonferenz des Bayern-Trainers Kompany, der ja gesagt hatte, das hatten wir hier, glaube ich, auch schon besprochen, oder hatten wir das mal besprochen, auf die Pressekonferenz. Kompany hatte doch beim Spiel gegen Wolfsburg hat er sich besonders echauffiert. Hatten wir besprochen?
Das war einer ihrer vielen anderen Podcasts, Herr Kortung.
Ja, könnte sein. Nein, glaube ich nicht. Aber es hat mich sehr beeindruckt. Der ist ja ohnehin ein interessanter Typ, so wie er formuliert. Wolfsburg hatte offenbar ein Spieler von Wolfsburg den Elfmeterpunkt traktiert, sodass der Gott Kane den Elfmeter verschossen hat. Und da weiß ab der Pressekonferenz haben die Kollegen von Ihnen natürlich gefragt, was er denn dazu sagt. Wenn da einfach einer den Elfmeterpunkt bearbeitet, hätten sie doch, das findet er doch bestimmt auch schlecht. Und da hat Kompany gesagt, als Bayern-Trainer, ja, finde es auch nicht gut. Aber man muss anerkennen, jeder kämpft um einen Erfolg und ist manchmal auch existenziell betroffen, wie die Wolfsburger, dass sie bestimmte Ziele erreichen. Aber er sieht es auch durchaus so, dass die Bayern auch eine Verantwortung gehabt hätten, den Elfmeterpunkt zu schützen. Das ist doch eine irre Antwort.
Ja.
Also gedreht. Eine zuversichtliche Wendung ohnehin, aber die Verantwortung, wertschätzend die Verantwortung, was können wir eigentlich tun? Das ist der Punkt. Was können wir tun, um etwas zu verändern? Nicht immer Schuldige, nicht immer Gegner, nicht immer andere. Also das ist ja das, was Sie auch am meisten aus diesem Podcast lernen können, weil Sie haben ja immer so ein agonales Verständnis der Welt. Das sind die Journalisten und draußen die böse Welt. Und das würde Ihnen auch helfen. Das Kompany kommt das nicht vor. Und das wäre auch der Ausgangspunkt, dieses Agonale aufzulösen. Wertschätzend diese Länder aufzuwerten, dass man sie nicht stillstellt mit Geld, sondern sie wertschätzt, so wie sie sind, in der Vielfalt und in diese neue Liga aufzunehmen. Wir müssen mal überlegen, bis nächstes Mal, wie wir die nennen könnten.
Das wäre mal eine Aufgabe. Und dann machen wir nächstes Mal 2 oder 3 Vorschläge und lassen bei Spotify abstimmen.
Ja.
Dass unsere Hörerinnen und Hörer, welchen Vorschlag sie am besten finden. Dann hätten wir in der übernächsten Folge quasi die Lösung, wie wir unsere neue Liga nennen. Das ist eigentlich eine gute Idee.
Also vor unserer persönlichen Sommerpause.
Richtig, Sie arbeiten schon darauf hin, deswegen, wir sehen auch schon
ein bisschen normal aus. Man sieht es im Fernsehen ja immer wieder, dass da schon praktisch im April die Sendungen aufhören, weil die Sommerpause beginnt.
Bei den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht, wo Sie unterwegs
sind. Ja, kurios, hängt wahrscheinlich mit Produktionszahlen zusammen und mit Kosten zusammen, aber die Begründung ist kurios, dann so früh in eine ganz lange, monatelange Sommerpause zu gehen.
Ein Schritt, wenn es nicht zu unserer neuen parallelen Weltliga kommt, deren Name wir jetzt dann finden und zur Abstimmung stellen, wäre doch aber aus deutscher Sicht zumindest auch oder von anderen Nationen nicht dieses Wegducken und dieses Verkriechen in dieses Paralleluniversum, sondern vielleicht sogar eine klare Trennung von Aufgaben. Also dass man sagt, zum Beispiel Julian Nagelsmann, der ja dazu tendiert, sich zu vielen Dingen zu äußern, was ich jetzt persönlich unsympathisch finde, aber er dann manchmal aus dem Sportlichen rausgezogen wird, wäre der Ansprechpartner für sportliche Fragen. Aber zum Beispiel der DFB-Präsident oder Rudi Völler stehen dazu zur Verfügung oder da positionieren sich eben auch politisch. Das ist dann das, was mir aus DFB-Sicht immer fehlt, dass man merkt oder das Gefühl hat, sie verkriechen sich wie das Kaninchen vor der Schlange, vor der FIFA und trauen sich eben nichts zu sagen. Und daraus resultiert, glaube ich, die Wahrnehmung in dem Fall vieler Deutscher oder andere, dass sie sich auch nicht mitgenommen oder repräsentiert fühlen.
Ja, das erinnert mich an mein Dinner-Speech da im Deidesheimer Hof am vergangenen Wochenende auch, weil ich das auch ein bisschen mit Kohl und Kohl-Saumagen-Diplomatie angereichert habe, was natürlich Sinn macht, weil man ja von den Bildern da geplättet ist, mit wem Kohl da alles war international. So eine grundsatztreuer Pragmatismus. Der wäre ja auch bei den DFB-Präsidenten gut rauszuhören. Man muss pragmatisch argumentieren, aber dahinter muss ein Grundsatz stehen als Haltung. Bei Kohl war das eben dieser europäische Tastsinn, den musste man dem nicht beibringen. Europäische Integration aus diesem Deidesheimer Hof, aus der Umgebung der Demokratieorte, aus den Grenzübergängen, aus der persönlichen Erfahrung, hat er einen geschichtspolitischen Ansatz mit Haltung, die immer pro-europäische Integration ausgerichtet war. Alles andere kommt man braucht man gar nicht versuchen, im Ansatz zu verhandeln. Das ist so eine Haltung, Tages-Ultrapragmatismus, die dem unterliegt. Und wo ist diese Haltung, die man dann eben auch zeigt in dieser Pressekonferenz des DFBs? Das wäre interessant. Und das müsste ja eine europäisch kultivierte Haltung sein, die in unserem Demokratiemodell eine Rolle spielt. Und
das auftaucht
und nicht in diesem internationalen Lobbyismus, der eben wie Paten es organisieren, daherkommt.
Interessant, Herr Korte, danke für Ihren Blick. Wir waren jetzt auch erstaunlich konstruktiv für Ihre Verhältnisse. Ich bin das ja immer, weil wir auch schon konkrete Ideen entwickelt haben. Ihre Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, wie meine.
Kann man sich auch selbst Fehler einschätzen.
Interessant. sind 1-2 Namensvorschläge für eine neue Liga. Und Sie sind diese Woche unterwegs wo?
Nur in Weimar, bei Deutschem Ethikrat, da bin ich.
Und wie viele Spiele gucken Sie? Immer die 19 Uhr Spiele oder auch durchaus später, weil Sie wenig?
Also ich darf länger aufbleiben abends.
Sie auch.
Ja.
Kommt auf die Länge des Mittagsschlafs an wahrscheinlich.
Ich habe jetzt auch gelernt, ich finde nochmal interessant, auch wie man eben Pausen organisiert, strategische Pausen. Papst hat ja in der letzten Woche auch, ohne mich damit vergleichen wollen, viele Orte auch aufgesucht, spanische Orte. Und da habe ich jetzt gelernt von einem, der nah dran ist, dass der jeden Montagabend bis Dienstagabend eine Auszeit nimmt. Immer auf Castel del Golfo. Das hatte ich noch nicht gewusst. So eine Strategiezeit, in dem er auch viel Tennis spielt, Sport macht.
Das ist doch bei Ihnen täglich zwischen 12 und 3, oder?
Ja, ich würde Ihnen das einfach auch raten. Das tät Ihnen gut. Es inspiriert. Es ist ja bei Ihnen nicht, spirituelle Dinge sind bei Ihnen nicht zu erwarten in dieser Zeit, aber bei dem Papst natürlich schon. Aber der ganz gezielt im Kalender sich so eine Auszeit zu nehmen, hilft. Ich meine, der hat natürlich den Vorteil, der wird nicht in 4-5 Jahren wiedergewählt. Der hat eine Lebenszeit in Amtszeit. Insofern macht er das sehr, sehr gelassen.
Wenn Sie mir zusagen, dass das hilft, dann würde ich auch mir von 12 bis 3 jeden Tag, wenn ich dann so gelassen werde wie Sie, schaue ich mir das mal an.
Mindestens ein Tag erscheint keine Zeitung.
Ja.
Ausgedruckt, das ist ja schon mal eine gute Auszeit für Sie.
Gedruckt, sagen Sie. Am Wochenende dreht sich die Welt ja trotzdem weiter. Zumindest außerhalb Ihres Kosmos.
Hätte ja auch mal eine ausgedruckte Sonntagszeitung, auch mal der Allgemeinen Zeitung bekommen, ne?
Das wäre das Thema für eine neue Folge, beziehungsweise vielleicht auch für einen neuen Geschäfts- und Wirtschaftsansatz. Können wir gerne bei nächster Gelegenheit mal oder beim Sommerabend der Wirtschaft, Herr Korte, besprechen, wenn wir uns im Garten der VRM wieder treffen. Ich bedanke mich für diese Woche, für Ihre Einschätzung, für Ihre Zeit, auch für Ihre Aufmerksamkeit über diese halbe Stunde. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Sie da so lange am Ball bleiben. Und
mit der Ballmetaphorik, Fußball, großartig.
Wünsche uns viele schöne Abendspiele diese Woche. Ihnen eine gute Zeit in Weimar. Wir hören uns wieder am nächsten Montag. Bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Bin gespannt auf Ihre Vorschläge am nächsten Montag, Herr Korte, was unsere neue Liga angeht. Und wünsche allen eine schöne Woche. Bis dahin auf Wiedersehen und tschüss.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.